Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, müssen sich Christen auch für Politik und soziale Fragen interessieren. Das Thema der heutigen Katechese betrifft sozusagen die gesellschaftliche Dimension des Menschen und näherhin des Christen und seine Verantwortung für seine Mitmenschen. Würde man die Ausgangsfrage, also die Themenfrage, mit Nein beantworten und sagen, den Christen müsse die Politik und die Gesellschaft nichts angehen, die könne ihm egal sein, dann würde man damit gleichsam bestreiten, dass der Christ ein Gemeinschaftswesen sei. Aber der Christ ist nicht nur als Mensch ein Gemeinschaftswesen, sondern gerade und erst recht als Christ. Der Christ lebt ja nicht nur mit anderen Menschen als deren Mitmensch zusammen, sondern er lebt auch gerade als Christ immer nur als Glied des einen Leibes Christi, der Kirche, mit den übrigen Gliedern. Und es ist, um es gleich und in aller Deutlichkeit zu sagen, ein privates Christentum gibt es nicht. Und wie jeder Mensch immer schon und immer nur Mitmensch unter vielen anderen ist, so lebt er auch als Christ immer schon und immer nur als Mitchrist und niemals als exotisches Einzelexemplar, gleichsam wie auf einer Robinson-Insel. Jeder Mensch, der nicht nur gedankenlos und selbstverliebt in den Tag und in die Welt hineinlebt, wird sich aber auch ganz schnell bewusst, dass er nicht nur mit anderen Menschen zusammenlebt, sondern auch von diesen lebt, nämlich auch von deren Beiträgen in die Gesellschaft als Ganze, und dass er ohne deren Beiträge und Investitionen in die Gesellschaft praktisch gar nicht leben könnte oder vielleicht bestenfalls auf der Kulturstufe der Jäger und Sammler. Das hat damit zu tun, dass kein einziger Mensch selbst über alles verfügt, was er zum Leben nötig hat. Und wenn er sich heute in unserer Gesellschaft alles kaufen und leisten kann, was er haben möchte, so kann er das nicht nur, weil er noch genügend Geld hat, sondern weil es ihm überhaupt erst einmal zum Kauf angeboten wird. Was einem erst gar nicht angeboten wird, das kann man auch nicht kaufen, und wenn man noch so reich ist. Diese Angebote machen aber andere Menschen, Mitmenschen, die eben haben, was man selbst nicht hat. Man hat manchmal den Eindruck, dass uns unser Geld den Blick dafür verstellt, wie sehr wir tatsächlich von unseren Mitmenschen abhängig sind. Aber diese vielen Menschen, von denen wir abhängig sind, sind auch ihrerseits wieder von anderen Menschen abhängig, auch von uns. Insofern auch wir ihnen zumindest Angebote machen können mit Dienstleistungen, die nur wir, aber nicht sie vollbringen können. Wir sehen also, dass der liebe Gott die Menschen sehr weise erschaffen hat. Er hat dem Einzelnen eben nicht alles gegeben, was er braucht, sondern so, dass er zwar alle notwendigen Dienste, die die Menschen zum Leben brauchen, den Menschen auch geschenkt hat, aber nur der Menschheit als Ganzer und nicht jedem Einzelnen allein. Jedem hat der Schöpfer seine Qualitäten und Fähigkeiten und Möglichkeiten geschenkt, dem einen diese, dem anderen andere. Keinen ließ er leer ausgehen, aber auch keinem gibt er alles. Somit ist die Abhängigkeit der Menschen voneinander schon in der Schöpfung angelegt und damit ganz offensichtlich auch von Gott gewollt. Gott wollte, dass jeder Mensch auf seine Mitmenschen angewiesen ist und bleibt, damit jeder seine von ihm empfangenen Gaben auch im Dienst am Gemeinwohl der anderen einbringt und mit seinen Mitmenschen teilt. Diese gegenseitige Abhängigkeit der Menschen voneinander ist die natürliche Bedingung für das Entstehen von Gemeinschaften und Gesellschaften, die allerdings nicht nur durch das charakterisiert wird, was ihre Glieder brauchen, sondern auch durch ihre Gemeinsamkeiten wie Sprache, Kultur, Geschichte und so weiter, und die auf diese Weise eine politische Einheit eigener Art bilden, sei es eine Kommune, sei es ein Staatswesen, jeweils entsprechend ihre Gemeinsamkeiten und ihre gegenseitigen Bedürfnisse im vorstehend genannten Sinn. In der mangelhaften Schöpfung offenbart sich die Weisheit Gottes, mangelhaft hier in Anführungszeichen gleichsam ausgesprochen. Wenn also Gott seine Schöpfung so in Anführungszeichen fehlerhaft konstruiert hat, weil er nämlich jeden Einzelnen auf seine Mitmenschen angewiesen sein lässt, dann steckt dahinter eine tiefe Weisheit. Denn der Schöpfer hat kein Interesse am Mangel. Der Mangel hat keinen Selbstzweck und ist auch kein Konstruktionsfehler des Schöpfers. Vielmehr will Gott allen Menschen Gelegenheit zur Nächstenliebe geben, indem sie anderen von sich selbst abgeben. Die Menschen sollen einander das geben, was auch sie, wohlgemerkt von Gott selbst, bekommen haben und umgekehrt auch von anderen empfangen, was sie brauchen und was der Schöpfer anderen Menschen oder auch sogar Völkern gegeben hat. Von daher wird eigentlich erst deutlich, wie die Menschen auch miteinander leben sollen, nämlich nicht als sich gegenseitig Ausbeutende, die vielleicht sogar die Bedürftigkeit und die Notlage eines Mitmenschen noch ausnützen, sondern als sich gegenseitig Beschenkende. Bei Paulus finden wir dafür ein wunderbares Zeugnis. Er appelliert zugunsten der Gemeinde in Jerusalem an die Korinther. Zitat: Wie ihr aber an allem reich seid, an Glauben, Rede und Erkenntnis, an jedem Eifer und an der Liebe, so sollt ihr euch auch an diesem Liebeswerk mit reichlichen Spenden beteiligen. Ich meine das nicht als strenge Weisung, aber ich gebe euch Gelegenheit, angesichts des Eifers anderer, er meint hier die Gemeinden in Mazedonien, auch eure Liebe als echt zu erweisen. Im Augenblick soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel abhilft. So soll ein Ausgleich entstehen. Zitat Ende. Dabei verweist der Apostel noch auf das Vorbild des Herrn. Denn ihr wisst, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe getan hat. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Die Zitate sind alle aus dem 2. Korintherbrief, dem 8. Kapitel des heiligen Apostels Paulus. Gott hat das Einzelwesen Mensch als Gemeinschaftswesen geschaffen, weil er diesen Menschen als Abbild seiner selbst und sich ähnlich geschaffen hat, nämlich als Person und deswegen auch zur Liebe, die auf ihn selbst und jeden Mitmenschen ausgerichtet ist. Die gesellschaftliche Dimension des Menschen ist gleichsam ein Reflex seiner Gottabbildlichkeit und seiner Personalität. Der Mensch kann schon von Schöpfung wegen überhaupt nur in der Gemeinschaft mit anderen Menschen Mensch sein, ja sogar überhaupt nur immer mehr Mensch werden, um es dann in ewiger Glückseligkeit in der Gemeinschaft mit Gott und allen Heiligen auf ewig zu sein. Weil der Mensch als Einzelexemplar nach dem Abbild Gottes geschaffen ist, kann auch sein Gemeinschaftsleben mit seinen Mitmenschen nur nach dem Muster des Gemeinschaftslebens der drei göttlichen Personen, nämlich dem Leben Gottes selbst, funktionieren und muss an diesem Maß nehmen. Gott, der die Liebe ist, muss ja deswegen auch selbst in Gemeinschaft leben, nämlich in der liebenden Gemeinschaft der drei göttlichen Personen. Der Mensch braucht die Gemeinschaft der anderen also keineswegs nur, um irgendwie mehr oder weniger recht und schlecht physisch dahin vegetieren zu können, sondern überhaupt erst wirklich einmal Mensch sein und immer vollkommener Mensch werden zu können. Vorstehende Überlegungen zeigen, dass der Mensch seinen Mitmenschen und die mitmenschliche Gemeinschaft braucht, um überhaupt Mensch sein und immer mehr Mensch werden zu können. Wenn der Mensch also in die Gemeinschaft investiert, so geschieht das auch immer in seinem recht verstandenen eigenen Interesse. Es ist also nicht etwa zufällig, dass der Mensch immer Teil einer Gesellschaft oder eines Volkes ist und auch der Christ immer nur Glied der Kirche des neutestamentlichen Bundesvolkes ist, sondern gerade Ausdruck göttlicher Weisheit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, betrachten wir nun die drei Prinzipien der katholischen Gesellschaftslehre, nämlich die Personalität, die Solidarität und die Subsidiarität. Zunächst einmal die Personalität. Aus alledem, was ich bereits gerade vorstehend gesagt habe, wird auch noch etwas weiteres ganz deutlich. Nämlich die Gesellschaft besteht nicht um ihre Selbstwillen. Eine Gesellschaft hat keinen Selbstzweck, auch ein Staat nicht, sondern er hat den Menschen, nämlich dem Personsein des Menschen und seiner Entfaltung zum Menschsein können zu dienen. Sie ist ein Reflex des Personseins des Menschen. Die menschliche Gemeinschaft, und das heißt ganz ausdrücklich auch der Staat, ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Staat. Solche Propagandaparolen wie »Du bist nichts, dein Volk ist alles«, wie das bei den Nazis hieß, ist eine Perversion der Schöpfungsordnung und der menschlichen Natur. Dasselbe gilt für das sozialistische Kollektiv, dem sich der Mensch nur als austauschbares Teil ein- und unterzuordnen hat. Damit haben aber der Staat und die Gesellschaft dafür zu sorgen, sich gerade auch durch ihre Gesetzgebung so zu organisieren und dafür die Voraussetzungen zu schaffen, dass ihren Gliedern auch eine bestmögliche Verwirklichung ihrer Personalität möglich ist. Dazu gehört vor allem die Wahrung der Person und Menschenwürde. Dazu gehört der umfassende Schutz des menschlichen Lebens, und zwar vom Moment seiner Zeugung bzw. Empfängnis an. Dazu gehört die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Dazu gehört der Schutz von Ehe und Familie und auch der Wohnung. Dazu gehört der Schutz der persönlichen Freiheit. Dazu gehört auch der Schutz des privaten Eigentums, selbstverständlich unter dem Vorbehalt der sozialen Gerechtigkeit. Eigentum ist immer sozialpflichtig. Dazu gehört die Freiheit, seine Begabungen und Fähigkeiten frei entwickeln zu können und auch die Freiheit der Berufs- und Standeswahl. Alle diese Rechte der Person leiten sich nicht etwa erst aus einer Verfassung ab, auch wenn sie darin gewährleistet sein sollten, sondern sind von ihr, dieser Verfassung und einer Verfassung, als natürliche Menschenrechte einfach hin anzuerkennen. Die Anerkennung aller dieser Rechte, Güter und Werte gehört zu der Legitimation einer Verfassung und der staatlichen Autorität überhaupt. Eine Regierung, die die Person und ihre Würde nicht achtet, hat keine Legitimation und kann sich nur auf Unrecht und nackte Gewalt stützen. Selbstverständlich müssen alle Glieder einer Gesellschaft auch überall da zusammenrücken und jeder sich einschränken, wo das die Notlage von Mitmenschen erforderlich macht. Das ist schon ein Gebot der Nächstenliebe. Das zweite Prinzip, die Solidarität. Damit sind wir über die Gewährleistung der Personalität des Menschen schon bei dem Prinzip der Solidarität als der zweiten Säule der katholischen Soziallehre angekommen. Nach allem bereits vorstehend Gesagten versteht sich das Solidaritätsprinzip aus christlicher Sicht eigentlich schon von selbst für eine am Gemeinwohl orientierte Gesellschaftsordnung bzw. ein Staatswesen. Der Christ versteht nämlich alle Menschen als Kinder desselben Vaters im Himmel, die untereinander Brüder und Schwestern sind, die innerhalb eines Staatswesens die zeitlichen und innerhalb der Kirche die übernatürlichen Güter teilen müssen. Und einer Kooperation kann es nicht besser ergehen als ihren Gliedern. Der Apostel Paulus sagt im ersten Korintherbrief nunmehr, Zitat, auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringsten Glied mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, dann leiden alle anderen mit. Wenn ein Glied geehrt wird, dann freuen sich alle anderen mit ihm. Zitat Ende. Das Solidaritätsprinzip will dem Umstand Rechnung tragen, dass ja innerhalb eines jeden Gemeinwesens Umstände entweder mit Sicherheit eintreten, wie das Alter und die damit altersbedingte Arbeitsunfähigkeit, die Rentenansprüche und jedenfalls diese Umstände doch eintreten können, wie Krankheit, Invalidität, Arbeitsunfähigkeit und so weiter und so weiter. Das sind also Umstände, die die betroffenen Einzelnen überfordert. Diese Situationen allein privat in einer menschenwürdigen Weise auch bewältigen zu können. Das Solidaritätsprinzip will nun die Bedürftigkeit auf Kosten derjenigen ausgleichen, die mehr haben und sich auch noch mehr erarbeiten und erwirtschaften können, als sie zu einem menschenwürdigen Leben brauchen. Unser ganzes Versicherungssystem, Arbeitslosen, Renten, Kranken, Pflegeversicherung und so weiter, aber sogar auch die Autoversicherung beruht auf dem Prinzip der Solidarität. Die Solidarität will das Gefälle von Überschuss und Überfluss bei den einen und den Mangel bei den anderen innerhalb einer Gesellschaft in gerechter Weise ausbalancieren. So soll, wie es in der Schrift heißt, ein Ausgleich entstehen. Wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel, und wer wenig hatte, hatte nicht zu wenig, heißt es im 2. Korintherbrief noch einmal im 8. Kapitel. Von der Urgemeinde wird sogar berichtet, sie hatten alles gemeinsam, Apostelgeschichte 4,32. An anderer Stelle sagt Paulus, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Galater 6,2. Darum geht es bei der Solidarität innerhalb eines Staatswesens, ja sogar innerhalb der Menschheitsfamilie überhaupt. Wir sprechen ja inzwischen schon von der einen Welt, die eben alle Menschen umfasst. Arme und Reiche, Gesunde und Kranke, Hochentwickelte und Unterentwickelte, Gebildete und Analphabeten und so weiter. Alle sollen die Möglichkeit zu einem menschenwürdigen Leben haben. Zur Solidarität gehört aber übrigens auch das Verzeihen von Schuld. Selbstverständlich ist die Gleichbehandlung aller ein wesentliches Element der Solidarität. Alle Menschen sind gleich, insofern sie Menschen sind, und sind insofern auch gleich zu behandeln. Das heißt menschlich. Sie sind aber niemals gleich, insofern sie sich immer schon als Menschen ausdifferenzieren. Ein Mann ist keine Frau und eine Frau kein Mann. Ein Kranker ist kein Gesunder und ein Gesunder kein Kranker. Ein Kind ist kein Erwachsener und ein Erwachsener ist kein Kind. Aus diesen Unterschieden folgen dann notwendig auch unterschiedliche Behandlungsweisen entsprechend ihrer Verschiedenheit. Gleichbehandlung bedeutet paradoxerweise immer Ungleichbehandlung, nämlich nach Art, Maß und Umfang der jeweils konkret bestehenden Ungleichheit zwischen einzelnen Menschen oder auch Gemeinschaften. Christliche Solidarität bedeutet also nicht, arm und reich und alle Unterschiede einfach blindlings über einen Kamm zu scheren. Auch das wäre nicht gerecht. Was einer redlich und gerecht erworben hat, das soll er auch genießen dürfen. Aber er muss sich vor dem gefährlichen Irrtum hüten, seine Erfolge und seinen Wohlstand allein sich selbst, seinem Fleiß, seiner Tüchtigkeit und Arbeitskraft, seiner Geschicklichkeit und seiner Intelligenz und so weiter zuzuschreiben und deswegen glauben zu können, die anderen gingen ihn nichts mehr an. Christliche Solidarität bedeutet schon überhaupt nicht, Kostgänger der Gesellschaft heranzuzüchten und zu bedienen. Ein soziales Netz darf keinesfalls so geknüpft sein, dass sich darin Faulenzer und Kostgänger wie in einer Hängematte baumeln lassen können. Dazu sagt der zweite Brief an die Thessalonicher: Wir haben bei euch kein unordentliches Leben geführt und bei niemand unser Brot umsonst gegessen. Wir haben uns gemüht und geplagt. Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Denn als wir bei euch waren, haben wir euch die Regel eingeprägt, sagt der Apostel: Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wir hören aber, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen und alles Mögliche treiben, nur nicht arbeiten. Wir ermahnen sie und gebieten ihnen im Namen Jesu Christi des Herrn, in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen und ihr selbstverdientes Brot zu essen. 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 7, folgende. Ich denke, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist damit klar geworden, worum es dem Solidaritätsprinzip geht, nämlich um einen gerechten, das heißt aber insbesondere menschen- und personenwürdigen Ausgleich an materiellen, geistigen und auch geistlichen Gütern. Alle vorhandenen Güter sind sozusagen Treugut des lieben Gottes, das er den Menschen zwar in unterschiedlicher Weise überlassen und auch ungleich verteilt hat, aber doch für alle Menschen in ausreichendem Maße, um allen im Maße ihres Besitzes Gelegenheit zu geben, sich in der Nächstenliebe zu üben und sich mit diesem Mammon Freunde im Himmel zu machen, wie es im Evangelium heißt. Das Solidaritätsprinzip will vermeiden, dass irgendein Mensch aus der einen Menschheitsfamilie, die schon als Geschöpfe Gottes alle Kinder derselben Vaters im Himmel sind, in seiner Bedürftigkeit und Notlage von den anderen unbedacht und unbeachtet und sie selbst überlassen bleibt und in seiner Bedürftigkeit nur noch dahin zu vegetieren, aber nicht mehr menschenwürdig zu leben vermag. Wer allerdings die Güter, die ihm eigentlich nur als Gelegenheit zum Verschenken von Gott überlassen sind, seine Mitmenschen verweigert, der mag zwar reich werden in dieser Welt und reich sein. Den erwartet aber ein strenges Gericht, wenn er einmal aus dieser Welt geht. Dafür steht insbesondere das Evangelium vom armen Lazarus und dem reichen Prasser. Bei Lukas im 16. Kapitel, Verse 19 folgende. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, kommen wir nun zum dritten Prinzip, der dritten Säule der Gesellschaft nach der katholischen Gesellschaftslehre, nämlich dem Subsidiaritätsprinzip. Auch das Subsidiaritätsprinzip trägt als dritte Säule der katholischen Gesellschaftslehre dem Personencharakter des Menschen Rechnung, weil es gerade den Selbststand und die Selbstständigkeit der Person gewährleisten möchte und damit auch deren Freiheit und Eigenverantwortlichkeit. Das Prinzip der Subsidiarität möchte damit die Person vor jeder Form von Bevormundung schützen. Deswegen beinhaltet das Subsidiaritätsprinzip grundsätzlich, dass die nächste übergeordnete Ebene der menschlichen Gesellschaft erst dann unterstützend eingreifen darf, wenn die Einzelperson oder eine gesellschaftliche Gemeinschaft notwendige Aufgaben nicht mehr selbst und aus eigenen Kräften bewältigen kann. So vermag eine Person wohl kaum allein den Brand ihres Wohnhauses zu löschen. Selbst die ganze Familie wäre dazu zu klein und auch technisch dazu überhaupt nicht ausgerüstet. Um den Notstand eines Hausbrandes zu bekämpfen, bedarf es allerdings auch nicht des überörtlichen Katastrophenschutzes. Vielmehr genügt da die Feuerwehr vor Ort. Also trifft diese die Verpflichtung nach dem Subsidiaritätsprinzip. Erst recht kann keine untere Etage der Gesellschaft ein Heer zur Landesverteidigung aufstellen. Das kann eben nur die Angelegenheit und Aufgabe der obersten und umfassendsten Etage einer Gesellschaft sein. Man muss sich nämlich die Menschheitsfamilie gleichsam wie in konzentrischen Kreisen strukturiert vorstellen, wobei der Mittelpunkt die einzelne Person ist und der äußerste Kreis der Staat oder überhaupt die Menschheitsfamilie. Zunächst einmal soll und muss die Einzelperson ihr eigenes Wohl und Wehe in aller Freiheit und selbstverantwortlich gestalten. Erst sobald sie damit überfordert ist, sich selbst ein menschenwürdiges Dasein sicherzustellen oder auch die Materie von allgemeinem öffentlichem Interesse ist, dann muss sich die Ebene bzw. der konzentrische Kreis einschalten, der als erster das anstehende Interesse befriedigen kann. Was aber einer allein tun kann, das muss man ihn auch allein tun lassen. Die Subsidiarität verpflichtet deshalb, auch nur da und insoweit zu helfen, wie diese Hilfe auch erforderlich ist, aber auch nicht mehr als nötig. Die Subsidiarität darf niemals zum Vorwand werden, jemandem seine Eigenverantwortung für seine eigenen Interessen aus der Hand zu nehmen. Subsidiarität ist immer nur Mittel und Hilfe zur Selbsthilfe. Man könnte das Subsidiaritätsprinzip auf die Faustformel bringen, so wenig Staat und Öffentlichkeit wie möglich, aber auch so viel wie unbedingt nötig. Das Wort subsidiär bedeutet ja, dem Betroffenen lediglich helfend und ihn unterstützend, ja, begleiten, wenn Sie so wollen. In einem totalitären System gibt es eine Parteiklique, die für alle übrigen Menschen denkt und die auch immer Recht hat und bei der deshalb auch alle für sich denken lassen müssen. Da gibt es höchstens noch für einen kleinen, höchst speziellen Verantwortungsbereich, der einem von der Partei zugewiesen wurde und den dann der Einzelne genau nach den Vorstellungen dieser Oligarchie zu verwalten hat, einen Rest von Verantwortung, aber für eigene Ideen und Initiativen ist da ja kein Platz, ganz im Gegenteil, weil es eben in diesen totalitären Systemen keine Anerkennung der Persönlichkeitsqualität des Menschen gibt. Betrachten wir das letzte Kapitel nun. Die Verantwortung eines jeden Christen für eine möglichst gerechte Welt, in der die göttliche Vision von Welt und Schöpfung bestmöglich verwirklicht ist. Christen müssen sich für das Gemeinwohl engagieren und nach Kräften ihre Fähigkeiten und Begabungen konstruktiv einsetzen. Sei es privat, sei es am Arbeitsplatz oder in Verbänden, in den Gewerkschaften, in den Aufsichts- und Betriebsräten und in öffentlichen Gremien, oder auch gerade in den Parlamenten. Die Christen sind Teil der Gesellschaft und sie müssen nach Kräften und Möglichkeiten versuchen, der Gesellschaft, in der sie leben, den unverwechselbar christlichen Stempel aufzudrücken und sie, diese Gesellschaft, im Sinne Christi mitzugestalten. Und zwar gerade auch entsprechend der drei vorstehend genannten Prinzipien der christlichen Gesellschaftslehre: Personalität, Solidarität, Subsidiarität. Die Christen dürfen die Welt nicht sich selbst überlassen, sondern sie müssen sich als Seele im Leib der Gesellschaft verstehen. Der Christ ist die Seele der menschlichen Gemeinschaft, sagt der Diognetbrief. Sie sind der Sauerteig der Gesellschaft. Christen dürfen sich auf gar keinen Fall in einen elfenbeinernen Turm zurückziehen. Das wäre ein Verrat an ihrem göttlichen Auftrag in der Welt und für die Welt. Vielmehr haben sie als Glieder des Leibes Christi und damit als Handlanger des Erlösers die schwere Pflicht, die Welt im Sinne der Gottesherrschaft zu gestalten und tragen dafür auch eine große Verantwortung. Sie müssen Salz der Erde und Licht der Welt sein, wie der Herr selbst in der Bergpredigt sagt. Matthäus Kapitel 5, Verse 14 folgende. Ganz wichtig für das Gemeinwohl und die soziale Gerechtigkeit sind solche Themenfelder wie das Steuerrecht, gerechte Entlohnung, gleiche Arbeit, gleicher Lohn, keine Sonntagsarbeit. Das alles sind wichtige Bereiche, die die Christen maßgeblich mitgestalten müssen. aber immer im Sinne des christlichen Menschenbildes. Es geht aber bei dem Sozialengagement des Christen recht verstanden nicht zuerst darum, dass möglichst viele viel Geld verdienen und reich werden oder auch eine steile Karriere zu machen, sondern darum, immer mehr Mensch werden und sich als Mensch vervollkommnen zu können. Der Mensch darf deshalb auch niemals im Dienst von Arbeit, Kapital und Profit stehen. Der Mensch ist nicht für das Kapital und für die Arbeit da, das heißt, um zu arbeiten, sondern das Kapital und die Arbeit sind für den Menschen da. Alles muss auf den Menschen hingeordnet sein und bleiben. Und der Mensch selbst ist allein auf Gott hingeordnet und nicht auf die Dinge der Welt. Paulus sagt im 1. Korintherbrief einen ganz wichtigen Satz: Alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Mit diesem Satz des heiligen Paulus ist eine klare und unumstößliche Wertehierarchie ausgesprochen. Geld gehört auf der Werteskala niemals über den Menschen oder sogar noch über Gott. Der Sozialeinsatz des Christen ist in seiner Zielsetzung irgendwie immer ein Kampf um den Menschen und das recht verstandene Menschsein können aller. In diesem Interesse muss der Christ mit seinem Einsatz im Rahmen seiner Möglichkeiten und seiner Fähigkeiten kämpfen. Das ist seine Verantwortung für seine Mitmenschen und für die Welt vor dem lieben Gott. Die Christen sind die einzigen Hoffnungsträger für Gott in der Welt und eigentlich auch für die Welt selbst, auch wenn die Welt das nicht weiß und sich vielleicht sogar noch dagegen wehrt, weil sie das, was sie wirklich braucht, von sich aus überhaupt nicht kennt. Die Christen tragen vor Gott eine große Verantwortung für die Gestaltung der Welt. Diese gehört aber Gott als ihrem Schöpfer und Erlöser und nicht den Menschen. Die sind nur seine Knechte und haben im Sinne ihres Herrn zu handeln. Sie sind aber selbst nicht die Herren der Welt. Das scheint heute völlig in Vergessenheit geraten zu sein. Das klingt für die Welt und die Politik fundamentalistisch und sektiererisch. Ist es aber überhaupt nicht. Das ist nur die Wahrheit. Jedenfalls, so wie sie die Kirche versteht, aus dem Glauben. Eine gerechte Gesellschaftsordnung motiviert auch die Glieder eines Staates zum Einsatz und ist ein ganz wesentlicher Faktor für ein friedliches und gedeihliches Zusammenwirken zum Wohle aller. Unabhängig von jeder Staats- und Gesellschaftsform gilt, wo Gott und die Geltung seines Willens ausgeschaltet wird, wird alles instabil und damit gefährlich. Das lehrt doch auch schon unsere jüngste deutsche Geschichte. Die Staats- und Verfassungsform ist zunächst einmal sekundär. Die Ehre Gottes ist das Wohl des Volkes. Die Ehre Gottes ist das Heil und das Glück der Menschheit. Die Ehre Gottes ist die beste Sicherung des Staates und der Obrigkeit. Wie der Herr selbst sagt, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Alles andere wird euch dazugegeben werden. Das erledigt er.